Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dein Lieblingspodcast oder auch der interreligiöse Podcast, das Haus auf Horn. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass ihr da seid, Rebecca und Kübra. Hallo.
Hallo.
Und vielleicht hört ihr es, sie, die ihr zuhört oder auch seht, ahnt es schon, wir sind heute live und zwar bei der muslimischen Kulturwoche. Heute findet ein oder unser Live-Podcast statt zum Thema Widersprüche. Vielen herzlichen Dank für die muslimische Kulturwoche, für die Einladung und ein Applaus von uns an euch, dass ihr gekommen seid. Widersprüche aushalten. Unser Thema, wir finden das irgendwie ganz passend, heute in dieser Runde, in unserer großen Runde, aber vielleicht auch zur muslimischen Kulturwoche als Thema zu wählen. Es geht tatsächlich um Ambiguitätstoleranz. Und dann ist meine allererste Frage an euch beide, Rebecca und Kübra, Ambiguitätstoleranz, habt ihr oder habt ihr nicht?
Ja, ja, tagtäglich. Ich meine, oder jeden Abend. Also Ambiguität in der Hinsicht oder ein Widerspruch in der Hinsicht haben sich, ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Ihr wisst, eigentlich solltet ihr jetzt schlafen, aber das Handy so einfach hinzulegen geht irgendwie nicht und dann ist die halbe Stunde, eine Stunde doch vergangen und ich finde, das ist doch ein Widerspruch. Eigentlich weiß ich, ich sollte nicht, ich möchte nicht, aber auf der anderen Seite lasse ich mich dann doch verführen. Ich weiß nicht, ja, das ist.
Und dass du mit diesen, dass du diese inneren Widersprüche aushalten kannst.
Das macht mich, ja.
Rebecca.
Ja, also, ich würde sagen, manchmal, aber nicht immer. Also, für mich heißt das irgendwie, also, was ist Ambiguitätstoleranz oder irgendwie kommt die Kompetenz dazu, ist ja die Fähigkeit, mehrdeutig oder widersprüchliche Situationen auszuhalten. Und in manchen Aspekten gelingt mir das ganz gut, so Nuancen zu halten zu bestimmten Themen. Aber wenn jemand zum Beispiel sehr ambig verhält oder Aussagen tätigt, die entweder nicht so gut mit den Taten der Person zusammenpassen oder jemand mir an einem Tag das eine erzählt oder dann am anderen, da bin ich ein bisschen allergisch gegen, muss ich gestehen. Das kann ich nicht so gut.
Und Maike? Ich wollte da sagen, habt ihr nicht gesagt, dass es jetzt ist? Fragt ihr okay? Ihr habt gefragt. Also ich möchte auch gefragt werden. Ich würde schon sagen, dass ich Ambiguitätstoleranz habe. Das wird mir auf jeden Fall immer deutlich im Gemeindealltag. Ganz herzliche Grüße an meine Gemeinde. I love you very much. Aber es ist auch herausfordernd. Also mit so vielen unterschiedlichen Menschen nicht nur zusammen zu beten, sondern auch wirklich zusammen zu leben. Also Ereignisse, Workshops, Veranstaltungen zu schmeißen oder ob Gottesdienst zu feiern. Auf dem Grundstück irgendwie der Kirche zusammen unterwegs zu sein, das ist ganz schön herausfordernd. Da prasseln so richtig die Generationen aufeinander, die unterschiedlichen Meinungen zu einem Teppich im Altarraum oder nicht, zu Farben der Blumenvasen auf dem Altar oder nicht, oder wie hell oder wie dunkel ist das Licht, wann machen wir was? Also es fängt bei den kleinsten Dingen an und geht hin zu den größten Dingen, zu wirklich theologischen Fragen. Und das ist echt herausfordernd. Deswegen würde ich sagen, ja, ich habe Ambiguitätstoleranz, aber ich schließe mit Rebecca an, nicht in allen Momenten des Lebens. Und da gönne ich es mir auch, einfach wütend zu sein und irgendwie mal die Tür zu knallen. Das mache ich tatsächlich auch.
Ich habe jetzt eine Frage. Ich finde, das Wort Ambiguität ist schwierig. Und ich finde, es ist nicht direkt gleich mit Widerspruch. Oder ist es mein bilinguales Gedächtnis, was nicht so direkt das so aufnimmt, wie es ist? Also Widerspruch ist für mich irgendwie viel negativer konnotiert als Ambiguität. Ist es bei euch auch so?
Nein.
Okay.
Also wir klären nochmal das Wort vielleicht oder in die Bedeutung des Wortes. Und Rebecca hat es eben gerade ja schon, du hast es ja schon kurz einmal gesagt. Also es bedeutet, nicht nur andere Positionen zur Kenntnis zu nehmen, sondern vor allem sie auch produktiv aushalten zu können. Also nicht nur wahrzunehmen, ah ja, es gibt noch mehr Menschen auf dieser Welt, die denken anders als ich, sie haben vielleicht einen anderen Wertekompass, sondern es geht vor allem darum, diese auch aushalten zu können und sich mit ihnen produktiv auseinanderzusetzen.
Und das heißt auch, also wenn ich direkt übersetzen würde, wäre es eher so Mehrdeutigkeit.
Genau, und das ist deswegen bei mir positiver geladen als Widerspruch, weil Widerspruch ist für mich so ein Schwarz-Weiß und Mehrdeutigkeit ist ja die Interpretation, die Ansicht, die Perspektive. Ich habe auch versucht, deswegen tatsächlich für auch heute auf Türkisch mir die Wörter mal anzuschauen, weil vielleicht tut mir mein bilinguales Gedächtnis das auf Türkisch besser verstehen. Aber nee, so Ambiguität 1:1 war nicht so ganz einfach. Aber ja.
Meinst du?
Okay. Ja, also Mehrdeutigkeit kommt da wieder raus, also für die türkischsprachigen unter uns, çok anlamlılık. Aber ja, auch da ist es positiver.
Mehrdeutigkeiten auszuhalten.
Ja.
Mehrdeutigkeiten können ja Widersprüche beinhalten, müssen aber keine Widersprüche oder großen Widersprüche beinhalten. Vielleicht können wir uns erstmal darauf
einigen.
Und ich würde tatsächlich sagen, nicht nur wir als einzelne Person, sondern insgesamt als Podcast-Team oder Crew, wie auch immer wir uns nennen wollen, ich würde sagen, wir haben Ambiguitätstoleranz. Vielleicht liebe Zuhörende oder Zuschauer jetzt, vielleicht meint ihr, dass wir uns immer einer Meinung sind, weil das in der Regel harmonisch ist bei uns in Aufnahmen. Aber wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Meinungen. Wir handeln auch unterschiedlich und wir ziehen unterschiedliche Schlüsse aus unseren Werten und gestalten und leben unser Leben unterschiedlich. Und manchmal sind wir uns nahe und manchmal sind wir uns vielleicht ein bisschen entfernter. Das sieht man nicht immer und hört man nicht immer im Podcast tatsächlich, manchmal auch hinter den Kulissen. Aber ich möchte sagen, wir sind vielleicht ein kleines Ambiguitätsbeispiel, hoffe ich.
Ja, doch.
Würde ich mir wünschen. Was meint ihr, bei welchen Themen unserer Gesellschaft wird denn gerade so hitzig diskutiert, dass ihr sagt, da brauchen wir ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz?
Wenn ich jetzt mit der Religionsschiene anfange, überhaupt, wenn ich jetzt in Schulklassen bin, dann treffe ich eher immer auf die Frage, ja, glauben denn nun mal Christen, Juden und Muslime an denselben Gott? Und wenn ich dann ja sage, dann sind die Kinder immer erstmal ganz überrascht, nachdem man so, hey, nein, das ist doch bei uns Allah und bei Christen, Jesus ist auch Gott und das ist doch nicht derselbe Gott. Aber ich finde, das ist eben auch die Ambiguität, zu sagen, ja, wir glauben an denselben Gott, doch die Erscheinungsform ist anders. Und da finde ich in der Gesellschaft, vor allem in meiner religiösen Bubble oder in der Arbeit, was ich eben mache, trifft das auf jeden Fall sehr oft auf mich zu.
Ja, also ich habe so kritisch geguckt gerade, weil ich überlegt habe, also es gibt schon Themen, die clashen, aber ich weiß manchmal nicht, ob man wirklich Ambiguitätstoleranz haben sollte und ob es die nicht manchmal zu sehr gab. Also ich denke zum Beispiel an die AfD, an den Rechtsruck oder an, was mir oft passiert ist, dann halt, dass so, das wird irgendwie benannt. Wir haben einen Rechtsruck in Europa, also auf der ganzen Welt ja eigentlich, fast schon ja faschistoide Tendenzen. Und dann werden aber die Menschen, die das wollen ja scheinbar und die das wählen, so ein bisschen infantilisiert. Und dann wird gesagt, ja, die sind irgendwie abgehangen, die fühlen sich abgehangen oder, aber ich finde halt, Hass ist nichts, wofür ich unbedingt Toleranz gegensetzen müsste. Aber das wäre also so ein Thema, wo man hätte vor mehreren Jahren vielleicht anders hätte rangehen können mit einem anderen Ansatz und dann hätte das irgendwie zugestimmt, aber momentan weiß ich nicht, ob das so für mich passt.
Ich dachte, ich nenne mal ein paar Beispiele. Vielleicht gehen die euch auch gerade durch den Kopf. Themen, die in unserer Gesellschaft verhandelt oder debattiert oder diskutiert werden. Ich dachte zum Beispiel an das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr clasht, in dem es viele Haltungen und Meinungen gibt. Und wo zum Beispiel auch das aufkommt, was du gerade gesagt hast. Es gibt oft ein Ja oder Nein und dann so verhärtete Fronten. Und da würde ich sagen, da wäre es total wichtig, aber Ambiguitätstoleranz zu haben. Nicht für eine jeweils destruktive Haltung anderer Personen, sondern für den Diskurs generell, um zu sagen, hey, hier gibt es einen Raum oder einen Platz oder einen Ort, wo verschiedene Haltungen oder wo wirklich mal tiefer nachgedacht werden kann, als im populistischen, weiß ich nicht, Kurznachrichten zum Beispiel, in denen Themen ja vollkommen verkürzt manchmal dargestellt werden. Und ich würde sagen, dass es ein Potenzial gibt in der Ambiguitätstoleranz, tiefer und mehrschichtiger über Themen nachzudenken. Und wenn Menschen erstmal diesen Raum bekommen, dann ist das, glaube ich, auch möglich. Zum Beispiel, dann schaue ich in Richtung Schulen, da hast du gerade ein Beispiel genannt. Hast du da noch andere Erlebnisse?
Ich merke gerade, ich bin noch nicht so ganz drin in diesem Umdenken mit Meinungsverschiedenheiten, weil das, ich tue mich gerade wirklich schwer, weil in meinem Gehirn ist es, glaube ich,
ein bisschen genau Thema Ambiguitätstoleranz auf einander zu kommen.
Ja, nee, weil ich höre gerade von euren Beispielen raus, also wir könnten ja alles zählen, wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, alles, was überhaupt existiert, weil jeder von uns hat unterschiedliche Meinungen, ob jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Kopftuch die Farbe schön ist oder ob ich jetzt doch irgendwie eine andere Farbe...
Das sehe ich am Mobilität, so. Wenn man... Also das würde ich lieber ganz kurz... Okay. Das ist schon für andere Themen, aber es ist nicht so was... Unbedingt jetzt was so...
Genau, das... Okay, super. Super, das ist schon mal ein guter Punkt, das Gespräch hinzuleiten, weil ich finde, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen das öffnen, anscheinend für mein Gehirn braucht es das und vielleicht für andere auch, weiß ich nicht, dann sprechen wir quasi über Themen, die wichtig sind in der Gesellschaft, die eine Demokratie dann auch bilden. Aber dann gibt es wieder Themen, wo wir sagen, ja, hier ist die Grenze. Weil Ambiguitätstoleranz, Toleranz, tolerieren ist ja auch wieder schon in sich nochmal so, genau, bis wann toleriere ich das? Und da gibt's eine Grenze anscheinend. Und genau, da bin ich noch ein bisschen am Sortieren.
Also es gibt auf jeden Fall Grenzen, über die sprechen wir auch noch. Mhm. Aber vielleicht wird es klarer durch ein Beispiel. Also es gibt ein Thema und Ambiguitätstoleranz in dieser liegt zum Beispiel inne, dass ich anerkenne, dass Menschen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, aufgrund ihrer Erfahrungen zum Beispiel. Also wenn wir das Thema Schwangerschaftsabbrüche nehmen, dann erkenne ich zum Beispiel an, dass ein Familienmitglied zu bestimmten Schlüssen kommt, weil diese Person selber von Schwangerschaftsabbrüchen betroffen ist. Dann spreche ich mit einer Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt und vielleicht mit einer schwangeren Person auf dem Land. Und alle kommen zu unterschiedlichen Schlüssen und Haltung aufgrund ihrer Erfahrung, Auseinandersetzung. Und ich meine, dass dann Ambiguitätstoleranz bedeutet, das anzuerkennen und dass ich mich dann damit auseinandersetze, nicht um auf einen Nenner zu kommen. Also ich meine nicht, dass das Ziel davon ist, am Ende, dass alle die gleiche Meinung haben, sondern produktiv auseinandersetzen bedeutet, das zu bewältigen und mit hineinzunehmen in den Diskurs und das auch auszuhalten, dass Menschen zu anderen Schlüssen kommen. Mhm. Aber es gibt auch Grenzen. Da kommen wir vielleicht gleich zu. Ich dachte, vielleicht gibt es noch weitere Beispiele. Du hast eben aus der Schule berichtet, die dir da begegnet sind. Zum Beispiel zu religiösen Fragestellungen, wie du gerade schon eins gesagt hast.
Ja, und zwar das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich muss jetzt an den Ramadan denken. Ich glaube, das passt auch als Beispiel hier rein. Das ist jetzt ein innermuslimischer Ambiguitätstoleranz. Manche orientieren sich nach dem Kalender und sagen, ja, das wurde schon berechnet, wann der Monat Ramadan eintritt und dann fasten wir. Und dann gibt's andere, die sagen, ja, mag schon sein, dass es schon berechnet worden ist, aber es gibt den Mond und wir orientieren uns nach dem Mond und da muss der Mondsichel gesichtet werden. Und dann gibt's Muslime, die eher daran andocken und Muslime, die am Kalender andocken und das dann auch aushalten zu können und zu sagen, okay, dann haben halt manche früher angefangen oder später. Und da finde ich den innerreligiösen, die innerreligiöse Ambiguitätstoleranz.
Die ist ja vielleicht manchmal noch mal mehr gefordert als darüber hinaus, oder?
Ja, aber da sehen wir, dass es auch innermuslimisch oder innerreligiös quasi vorhanden ist. Es muss nicht immer, also Ambiguitätstoleranz muss nicht immer interreligiös oder zwischen Menschen sein, die unterschiedliche Religionen haben oder Weltanschauungen, sondern auch innerhalb einer Bubble, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, dann wird es tatsächlich aber am schwierigsten oft. Mm. Also so, wenn ich vor allem jetzt an so jüdische Gemeinschaften denke, wenn du, also weil Ambiguität, da geht es ja wirklich darum, auch so um so, also zum Beispiel in der Sprachwissenschaft, wenn ich sage, ich habe das Auto kaputt bekommen, dann habe ich zwei Möglichkeiten, diesen Satz zu interpretieren. Ich kann sagen, das Auto wurde mir gegeben und es war kaputt, oder ich habe das geschafft, dass das Auto kaputt ist. Weißt du, was ich meine? Und das, wenn man das zum Beispiel, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen so abstrakt, ich hoffe, man kann mir folgen, aber ich finde es aber noch schwieriger, wenn man eigentlich sagt, okay, wir sind eine Gemeinschaft und ich lese den gleichen Satz, den gleichen Vers und ich interpretiere ihn radikal anders. Und das hat dann irgendwie Auswirkungen darauf, wie ich das lebe. Und das hat dann auch oft Auswirkungen, also innerjüdisch zum Beispiel, ich weiß auch in anderen Gruppierungen, dass dann bestimmten Leuten aufgrund der Interpretation zum Beispiel die Zugehörigkeit abgesprochen wird. Oder natürlich ist es auch schwierig, irgendwie jemanden gegenüber zu haben, der total anders ist als du. Und du musst was mit dem aushalten. Aber für mich tatsächlich persönlich ist es manchmal ein bisschen einfacher als innerhalb der Gruppe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Mhm. ja, mir geht's ähnlich. Ich finde, also Ambiguitätstoleranz oder Widersprüche aushalten bedeutet ja, Eindeutigkeiten zu vermeiden und Mehrdeutigkeiten aushalten zu können oder auch einzufordern. Und ich finde die Diskussion innerhalb meiner christlichen Bubble auf jeden Fall manchmal herausfordernder und sehe immer wieder, dass wir, also ich bin euch oftmals näher als Menschen innerhalb zum Beispiel meiner Gemeinde oder meiner Konfession. Das finde ich total spannend und herausfordernd. Und das ist eigentlich eine spannende Überleitung, denn meine Frage wäre, gibt es Themen, also Widersprüche in euren heiligen Schriften? Denn interessanterweise ist die Bibel ja gar nicht mal so eindeutig, sondern aufgrund der unterschiedlichen Bücher, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben worden sind, ziemlich voll von Widersprüchen tatsächlich. Und es gibt immer wieder zu bestimmten Themen tatsächlich unterschiedliche Geschichten und Aussagen oder Sätze. Man kann also für das für die eine Sache pro und contra argumentieren mit der Bibel. Das macht sie auch wiederum so herausfordernd und birgt da so viel Verantwortungsbewusstsein, wenn man mit ihr lebt. Und ich finde das total spannend, dass zum Beispiel Abraham und Lot oder Jesus und seine Jüngerin oder Gott selber ist ja auch unberechenbar und vielleicht auch sogar manchmal widersprüchlich in ihrem Handeln aus biblischer spannend, aus meiner Perspektive. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, es braucht Ambiguitätstoleranz, um die Bibel überhaupt ernst nehmen zu können, weil sie so widersprüchlich ist, um sie überhaupt aushalten zu können und mit ihr konstruktiv umgehen zu können. Und diese kritische, also es braucht eine kritische Auseinandersetzung mit Ambiguitätstoleranz. Und das kann dann dazu verhelfen, diese Vereindeutigung, also diese fundamentalistischen Tendenzen, ja diesen entgegenzuwirken. Also wie zum Beispiel, das ist christlich und das ist nicht christlich. Das ist männlich und weiblich. Also da liegt ja auch immer diese Binarität drin. Das ist ein Fakt und das ist Fake. Oder das ist Recht und das ist Unrecht. Also immer diese beiden Pole. Und eine Ambiguitätstoleranz wirkt dem entgegen, dass es mehr Facetten gibt und dass es manchmal gar nicht so eindeutig ist, sondern eben mehrdeutig.
Unbedingt.
Also meine Frage eigentlich, gibt es Widersprüche, Geschichten von Widersprüchen, Konflikte in euren heiligen Schriften?
Okay, ich fange mal an und ich greife die Frage mal so. Es gibt Heretiker, Menschen, die im Islam oder im Koran oder im islamischen Verständnis eben versuchen, Sachen zu finden und aufgrund dessen den Islam zu degradieren. Und wir Musliminnen und Muslime, bei uns ist es so, Gott ist nicht fehlbar. Also Gott macht immer alles richtig und da sind gar keine Widersprüche im Koran oder in dem Glauben an sich. So, wenn man jetzt aber an den Koran rangeht und sich gewisse Verse anschaut, ohne Hintergrundwissen, nur wenn man irgendwie, keine Ahnung, man recherchiert zu einem Thema und man findet dann zwei Antworten, die unterschiedliche Antworten geben zu derselben Frage. Und da ist eben, dann kann es auf den ersten Blick so wirken, als ob da ein Widerspruch ist. Es klärt sich, wenn man die Hintergründe weiß. Weil, und jetzt kommt es zu dem bestimmten Punkt, wenn man weiß, zu welchem Kontext dieser Vers herabgesandt worden ist, dann kann man das einordnen und dann kommt das von der Verallgemeinerung raus. Dann ist es nicht auf die, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Verse gegenüber, wo eben Christen und Juden angesprochen werden. Und da gibt es auch einen Vers, was auch so oft und beliebt ist, dass man Juden und Christen nicht als Freunde nehmen soll zum Beispiel. Das ist kein generelles, eine generelle Haltung, das ist zu einem bestimmten Zeit herabgesandt worden im Krieg. Und weil eben auf der Gegenüberseite Menschen da waren, und da ist auch nicht die Verallgemeinerung, sondern da sind bestimmte Menschen gemeint gewesen. Aber wenn man jetzt nur diesen Vers nimmt und auf der anderen, dann gibt's andere Verse, wo steht, dass man eben, mit ihnen handeln kann, mit ihnen, wie heißt das, Güter eben, also Geschäfte machen kann, heiraten kann. Und dann ist es dann eben, dann könnte sich jemand denken, das ist doch ein Widerspruch, das kann doch nicht sein. Ja doch, wenn man den Kontext kennt, dann schon. Und deswegen ist mein Statement, auch wenn Sachen widersprüchlich ausschauen für Menschen, die nur die Verse gelesen haben, taucht tiefer rein. Nach muslimischer Überzeugung, wie gesagt, gibt es da keine Widersprüche, nur Unkenntnisse. Und deswegen war ich auch so gleich von, weil Maike so, ich bin das Comeback in so einem Gespräch. So, und Patty, alle immer so, Ja, nee, du hast einfach nur keine
Information. Genau.
Tschüss. Aber wenn wir das auf andere Themen übertragen würde, wäre das ganz schön.
Spiel. Ja, aber dann haben wir, jetzt gehe ich weiter, eins weiter. Das war jetzt natürlich jetzt im Kontext von Koran und Gott. Es gibt aber dennoch bei der Auslegung Widersprüche bei gelehrten Meinungen. Und da ist jetzt zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt ja unterschiedliche Rechtsschulen und da sind sich die Rechtsschulen nicht einig, wann zum Beispiel die rituelle Gebetswaschung nicht mehr vorhanden ist. Da gibt es manche Sachen, da sind sie sich einig, aber zum Beispiel, es gibt eine Rechtsschule, Shafi, und die sagen, wenn sich zwei unterschiedliche Geschlechter anfassen, nur dieses Anfassen, im Bus auch zum Beispiel aus. Hör zu! Und da ist es bei der Rechtsschule, dass die religiöse rituelle Waschung weggeht. Und in meiner Rechtsschule ist es nicht so, bei der hanefitischen, da hatte Ebu Hanife gesagt, das ist diese Interpretation haben wir nicht. Und da ist die Ambiguität wieder. Und das wird toleriert. Weil da so entstehen auch die Rechtsschulen. Und aber der Kern ist, was ich nochmal sagen möchte, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Hier gibt's Deutungsunterschiede und so haben sich die Rechtsschulen gebildet. Es ist aber kein Widerspruch, was im Koran zum Beispiel verankert ist. Aber es gibt im Koran durchaus sehr viele Wörter, die mehrdeutig sind. Und da wird's eben dann tricky.
Aber das jetzt war ein krasser Teaser.
Mehr dazu in den nächsten Folgen.
Nein. Blicken wir mal zu dir, Rebecca.
Ja, also natürlich gibt es Widersprüche und auch andere Auslegungen zum Beispiel, gerade in der Moderne. Die Rabbiner zum Beispiel im Talmud sagen schon auch, also haben da eine ähnlichere Ansicht als das Kübra gerade zum Beispiel, also das ist ja ähnlich zu dem, was Kübra gerade beschrieben hat, in dem Sinne von selbst, wenn es zum Beispiel, manchmal gibt es so Geschichten, vor allen Dingen im Buch Schmott, also im Exodus, im zweiten Buch Mose, wo die Reihenfolge zeitlich nicht ganz zu passen scheint. Und es sind dann auf einmal Sachen, die wurden schon mal gesagt und dann werden die nochmal gesagt zum Beispiel oder dann werden sie leicht anders gesagt oder man hat so Zeitsprünge. Und das erklären sie dann zum Beispiel damit, dass es halt überzeitlich ist. Also sie versuchen dann auch, sie sehen dann halt das und versuchen das dann irgendwie aufzulösen. Und es gibt im, ich weiß nicht, es ist auch immer so, ich mag das gar nicht, wenn Leute so sind, diese komischen Klischees über Juden, so zwei Juden, drei Meinungen. Also Leute sagen das immer so gerne, ich finde es ein bisschen ausgeleiert. Aber wir hatten ja auch schon in der Folge über den Streit, wo wir über Stein geredet haben, habe ich auch schon mal dieses Konzept von Machloket angebracht. Das ist halt eben der Streit im Talmud und generell in so zwischen halachischen Autoritäten, der nicht aufgelöst werden kann. Und das wird als was sehr Positives gesehen. Also das ist, dass ich weder dem einen und der anderen Person Recht geben kann. Und dann wird immer vor allen Dingen, das habe ich auch schon öfters mal erzählt, zwischen diesen zwei Rabbinerschulen, Hillel und Shammai, es ist so, dass man folgt Hillel, aber Shammai wird trotzdem immer erwähnt. Und es gibt eine Stelle im Talmud, ich habe gerade vergessen, leider, wo die steht, aber es heißt dann so Elu Velu Dabri Divrei Elohim Chaim, also dies und jenes sind die Wörter des lebenden Gottes. Und das heißt, dass da Gott Ambiguitätstoleranz hat. Und es gibt so eine Geschichte, ich hole jetzt auch mal ein bisschen länger aus und quatsche euch zu Tode, den Ofen von Achnai. Und zwar streiten sie darum, wie dieser Ofen wieder koscher gemacht werden kann. Kann er wieder koscher gemacht werden? Bla bla bla. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr für die Geschichte, aber das ist so der Ausgangspunkt. Und es gibt diesen einen Rabbi, der halt eine andere Meinung hat als alle anderen. Und die Mehrheit sagt etwas und er sagt die ganze Zeit, nein, nein, das stimmt nicht so. Und dann schafft er es so Wunder sogar zu tätigen oder Gott macht für ihn Wunder und er ist immer so, wenn ich recht habe, dann kommt der Baum und läuft und der Baum läuft auf einmal und wenn ich recht habe, dann fließt der Fluss anders herum und der Fluss fließt anders herum und sie...
Das habe ich immer als Kind gesagt.
Was?
Wollen wir immer, nein, also ich habe so immer mit Gott kommuniziert. Ich habe immer den Himmel geguckt und mich immer gesagt, also wenn du möchtest, dass ich jetzt das und das mache, dann fliegt jetzt ein Vogel vorbei. Ich habe natürlich
und das hat funktioniert, dass der Vögel
und aus dem Fenster geschaut. Und dann, wenn das und das jetzt ist, dann fährt jetzt ein Auto vorbei. Und manchmal ist es geklappt, manchmal nicht.
Ja, also ich glaube, Rabbi Eliezer war ein bisschen, hatte nochmal eine andere Connection.
Okay.
Aber es ist auch okay, wir können nicht alle der Rabbi sein. Und am Ende ist es halt so, dass Gott dann so eine Stimme runterschickt, die dann sagt, ja, warum verspottet ihr ihn und warum könnt ihr ihm nicht einfach folgen, obwohl ich ja gezeigt habe mit all meinen Wundern, dass er recht hat. Und dann sagen die Rabbiner, Lobashamayimi, sie ist nicht im Himmel. Und sie ist die Tora und das heißt, dass sie sich sozusagen die Deutungshoheit von aus dem Himmel, von Gott nehmen und selber darüber entscheiden und sagen, okay, wir sind die Mehrheit und nur weil dieser eine Rabbi das sagt, ist es nicht plausible, wollte ich gerade sagen, weil ich manchmal kein Deutsch und Englisch mehr auseinanderhalten kann, aber es macht keinen Sinn für uns, nur dieser einen Person zu folgen, sondern weil alle anderen auf eine andere Schlussfolgerung gekommen sind, dann gehen wir mit der Mehrheit. Und das Witzige oder was ich so süß finde an der Geschichte ist am Ende, es geht noch weiter, bla bla bla, so Sachen passieren, dies, das. Und dann ist es so, dass Gott darauf angesprochen wird und Gott lacht und sagt sowas in die Richtung von wegen, meine Kinder haben mich besiegt, weil sie halt sich die Deutungshoheit selber geholt haben. Und das finde ich ist eigentlich total schön und wichtig und ich wünschte, so würde Judentum immer überall gelebt werden oder generell so nach solchen Prämissen würde gelebt werden. Genau, das sind so Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen. Es gibt tausend Geschichten, wo ich auf jeden Fall auch weiß, dass ich mich manchmal sehr schwer ist, das irgendwie dann zu harmonisieren mit anderen Textstellen. Du hattest ja auch zum Beispiel darüber geredet, wie Gott dargestellt wird. Und ich finde es manchmal schon, man kann das alles theologisch argumentieren. Aber ich weiß zum Beispiel, als Kind im Sotora-Unterricht in der jüdischen Grundschule war ich manchmal sehr irritiert, weil Gott wird in Gebeten zum Beispiel mal als liebend und auch zum Beispiel, wir haben gerade Rosh Hashanah gefeiert und dann geht man zum Taschlich und wirft seine Fehltritte sozusagen symbolisch in den Fluss und dann wird oft so gesagt, Gott ist merciful, also gnadenvoll und. Und dann gibt es so andere Stellen, wo Gott so nee, ich merze jetzt diese ganze Stadt aus und ist total rachsüchtig, also da wirkt erstmal rachsüchtig und ich weiß, dass das manchmal irgendwie, finde ich, schwierig ist, dann damit so zu, weiß ich nicht, sich damit irgendwie, weiß ich nicht, also da sozusagen, dass das die gleiche Macht beschreiben soll, fällt mir manchmal schwer. Und also vor allen Dingen als Kind ist mir das unglaublich schwer gefallen.
Aber wie würden wir von Gott erzählen, wenn wir das nicht hätten? Also ich finde, dass gerade genau die Geschichten, die das so für uns überhaupt nicht greifbar machen, wo wir richtig wütend werden vielleicht oder wir so unverständlich, weil ich sage jetzt wir, das ist vielleicht zu viel, ich weiß es nicht, ob es wirklich auch ist, aber also ich docke da bei Rebecca gerade ein bisschen an, weil wir teilen uns ja einige Geschichten. Also wir teilen uns auch einige Geschichten. Ja. Oh Mann, das kommt mir nicht klar. Aber manchmal lese ich Geschichten in der Bibel von und mit und über Gott, obviously. Und die passen nicht dazu, wie ich in der Regel zu Gott bete oder was so der Grundkonsens meines Glaubens ist. Und ich stelle mir aber immer wieder die Frage oder komme zu dem Schluss, dass sie nötig sind, diese ungreifbaren Facetten Gottes, um diese Unverfügbarkeit auch wirklich zu spüren.
Ja, offenes
Ende.
Ich bin bei dir, aber ich verstehe auch, dass das von außen zum Beispiel oft auf Unverständnis tritt. Ja. Und dass das, es gibt auf Englisch diesen Begriff Mental Gymnastics, also so ein bisschen mentale Gymnastik, dass das manchmal so ein bisschen wirkt, als würde man apologetisch an irgendwas rangehen. Weißt du, was ich meine? Das meinte ich eher so ein bisschen davor auch.
Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht. Mal gucken, was die bei euch hervorruft. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht. Im Zweiten Testament gibt es eine Geschichte von Jesus, Maria und Martha. Vielleicht habt ihr oder schon mal von dieser Geschichte gehört. Also so, dass Maria und Martha in ein Haus leben und
Jesus. Ah, doch, du hast doch schon erzählt. Doch, ja, okay.
Kenn ich. Naja, und Jesus kommt vorbei und Maria lauscht Jesus und Martha kümmert sich um den Haushalt und ist Gastgeberin. Und Martha bittet Jesus dann, Maria zu ermahnen, dass sie ihr doch bitte helfen möge. Und Jesus sagt, stell dich nicht so an, so nach dem Motto, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ja nicht genommen werden. Und das sorgt auf jeden Fall zu emotionalen, negativen Reaktionen in mir gegenüber Jesus, aber auch gegenüber Maria in einiger Weise. Und wenn ich mir das vorstelle, dass es die gleiche Situation heute vorfinden würde, also bei mir kommt jemand zu Hause zu Besuch und ihr beiden sitzt da und lauscht der Person und ich kümmere mich um das Abendessen und dann sagt er so, hallo, Rebecca Kümra, könnt ihr nicht mal mithelfen? Und dann sagt diese Person so, nein, die haben sich eben für die bessere Aufgabe entschieden. Dann würde ich auch so richtig wütend werden und ich glaube, das Abendessen stehen lassen und gehen oder so. Und ich finde solche Geschichten wahnsinnig spannend, gerade zu dem Thema Streitkonflikte, was wir schon hatten, aber auch schon Thema Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ich hatte die Rückmeldung bekommen, dass ich in meinem Buch viel zu positiv über Jesus schreibe, von einem Feministin und über Kirche. Es passt nicht alles, weil ich über Jesus denke und über Kirche denke. Aber das sind so Situationen und Geschichten, das ist ja auch total wichtig zu erzählen, dass es da auch Widerstände gibt, gerade bei Frauen gegenüber der Reaktion und der Aussage von Jesus. Und dann machen viele eben Gehirngymnastik oder Argumentationsgymnastik und versuchen das irgendwie vielleicht zu rechtfertigen. Ich finde aber, bei unserem Thema kann das auch erstmal so stehen bleiben. Und jetzt liegt es da und jetzt muss es ja irgendwie mit klarkommen. Hm. Genau.
An der Stelle ist mir gerade was eingefallen aus meiner Arbeit. Also ich arbeite bei einem Verein und mache da Bildungsarbeit in einem jüdischen Verein. Und wir hatten, also zwei andere Kolleginnen und ich haben eine Veranstaltung gemacht zu Rosh Hashanah, so einen meditativen Abend. Und dann Rosh Hashanah wird traditionell, das jüdische Neujahr, wird traditionell die Akeda gelesen, the Binding of Isaac, also die Opferung oder die Fastopferung von Isaak durch Abraham. Und wir haben so ein paar Sachen davon gelesen zusammen und gelernt. Und es ging bei uns eher um diesen, Abraham sagt immer Hineni, also hier bin ich. Und wir haben eher so über dieses, okay, was ist diese radikale Präsenz? Was hat das, oder was sind auch so Verantwortung vom Individuum, was Verantwortung der Gemeinschaft? Darum ging es eigentlich eher bei uns. Aber ganz viele Leute hatten halt so ein krasses Unwohlsein eigentlich mit dieser Geschichte an und für sich. Und dass Abraham überhaupt halt, dass ihm gesagt wird, okay, opfer deinen, das hat mich als Kind auch immer so aufgeregt, steht so dein einzigen Sohn, deinen liebsten Sohn. Und ich war immer so, hallo? Er hat noch ein anderes Kind, richtig gemein. Aber da gab es so ganz viele, weiß nicht, Probleme in den anderen, also bei den Leuten, für die wir, die Teilnehmenden. Und dem haben wir dann halt auch so ein bisschen Raum gegeben. Und irgendjemand hatte dann gefragt und war so, ja, aber wie kann ich mit dieser Geschichte fein sein? Also wie kann diese Geschichte irgendwas Positives mir geben? Und da haben wir sehr lange damit so uns beschäftigt und sind irgendwie auch gar nicht auf so eine gute Interpretation gekommen. Also es gibt bestimmt viele Leute, die auch sagen würden, okay, dieser Gottesglauben ist was Positives. Also dass so ein großes Gottvertrauen haben, ist erstaunlich. Oder auch, dass vielleicht Abraham wusste schon immer, dass er seinen Sohn nicht wirklich opfern wird. Und dass es irgendwie, am Ende opfert er ja ein anderes Tier auch und dieser Engel kommt und sagt, bitte opfer dein Kind nicht. Aber der meinte, das ist auch sehr heretisch, kümmere da mal nicht zu. weil ich hatte mal gelesen irgendwo, dass einfach dieses ganze Buch Bereshit ist einfach nur so ein How to not parent. Also weil einmal so, opfer deinen Sohn nicht, such dir keinen Lieblingssohn. Die ganze Zeit ist ja so, dass immer ein Sohn den anderen austrickst und ein Sohn immer favorisiert wird. Und es gibt ja auch diese mit Esav und Jakob, dass die so richtig krass ausgespielt werden von ihren Eltern. Und es ist immer so, und er war ihr Lieblingssohn und er war sein Lieblingssohn. Genau. Und manchmal finde ich das auch einfach okay, so dann zu sagen, vielleicht ist es einfach nur ein Beispiel, wie ich etwas nicht tun soll. Und nicht, dass immer alles ein positives Beispiel sein muss.
Ich habe jetzt aus Witz jetzt meine Ohren zugemacht, aber wir sprechen ja heute über Ambiguitätstoleranz. Da habe ich natürlich die Toleranz. Ich kann es aushalten. Alles im Grünen. Mir ist auch noch was eingefallen.
Kannst du so eine Ampel hoch? Ja. In diese Ampel in diesem Klassenzimmer, wenn so zu laut ist, dann können wir so hochhalten.
Damit wir wissen, alles im Grün. Achtung. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist, ich finde auch, wenn ich jetzt so in die Gelehrten damals schaue, und da gibt es halt eben unterschiedliche Exegesen, und die Gelehrten haben auch gegeneinander so, also mit damals meine ich im 7. Jahrhundert vielleicht. Genau. Und die Exegeten waren nicht in derselben Meinung. Und sie haben zum Beispiel reagiert aufeinander und haben widerlegt, dass die, dass der andere das irgendwie falsch interpretiert hat und die eigene Meinung dann hingeschrieben. Und ganz am Ende, und das finde ich so bewundernsvoll, was wir, glaube ich, heutzutage wirklich verlernt haben auch, die haben dann immer geschrieben, Allahu Alam, also Gott weiß am besten. Jetzt ist es zwar meine Theorie, aber Gott weiß am besten. Und dadurch, ja, aber, ja, Absicherung, vielmehr finde ich, das ist so ein, es ist, er beleidigt den Gegenüber nicht, nach dem Motto, ich sehe die Sache so, aber Gott weiß am besten. Und ich meine, heutzutage ist es ja eher so, nein, ich bin darin belesen, natürlich weiß ich, wie es richtig ist. Also diese auch Überlegenheit, wie sagt man, ja, Hochmut einfach und nicht diese Bescheidenheit. Und dass damals die Menschen eben, wenn sie aufeinander reagiert haben und auch wirklich gut widerlegt haben, dass der andere vielleicht nach deren Meinung falsch gelegen ist, ganz am Ende, Allahu Alam, ich nehme mich raus, Gott weiß am besten. Und das ist genau natürlich so auch nochmal Raum für andere. Und da gibt es nochmal einen anderen, nicht Trick, aber da gibt es nochmal was anderes. Und zwar, im Koran stehen manchmal metaphorische Wörter drin, wobei manche Gruppe, da gibt es muslimische Menschen, die sagen, im Koran ist gar keine Metapher drin. Und dann gibt es andere, die sagen, doch, manches ist metaphorisch. Zum Beispiel streiten sich oder haben sich jahrelang oder vielleicht immer noch Gelehrten darum gestritten, weil da steht, Gott sitzt auf dem Thron. Und jetzt sagen manche, ja, er sitzt auf einem Thron. Und andere sagen, nee, das ist eine Metapher, dass Gott eben erhaben ist. Und hier ist wieder so ein, ja, was
das
stimmt?
Das ist das perfekte Beispiel für, da habe ich Ambiguität sprachlich.
Ja.
Weil das ist dasselbe Symbol.
Genau. Genau. Und da sagen die Gelehrten, es ist ein Thron, okay, aber Bila Cave. Also wir wissen nicht, welchem Ausmaß, wie dieser Thron ausschaut. Es ist nicht ein Thron, was wir so von den Königen kennen, weil das menschlich gedacht ist. Es ist ein Thron, weil da steht, es ist Thron Gottes, aber wir wissen nicht, wie es ausschaut, also was für eine Form das hat. Oder auch bei Hand Gottes. Okay, manche sagen, es ist eben die Macht Gottes, das ist die Fügung Gottes, aber nicht die Hand, wie wir es vom Menschlichen kennen. Und da sagt man dann eben Bila Cave, eine Strömung, und dann nimmt man sich so auch wieder in Garantie, finde ich. Und das ist... Das ist dann die Last, weil wir haben immer Angst, auch zu übertreten und falsch irgendwas zu sagen. Okay, immer ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich wagt man sich, aber dann sagt man dann doch so einen Schlusssatz und garantiert man sich so die Seite. Genau. Genau, ja. Ja.
Lasst uns vielleicht noch zu dem Punkt kommen und so langsam Richtung Ende blicken. Wie können wir denn trainieren, Widersprüche auszuhalten? Was würdet ihr sagen? Was sind da eure Ideen?
Empathie ist, finde ich, in der Hinsicht ein sehr wichtiges Wort. Wenn ich Widersprüche aushalten möchte, brauche ich Empathie. Ich brauche Menschen, die ich kenne und weiß, die, also sie schätze und sie auch vielleicht liebgewonnen habe. Ich weiß, es ist schwierig. Ich kann jetzt natürlich nicht mit jeder Person in der Gesellschaft irgendwie in den Kontakt treten. Aber es reicht schon, wenn ich zum Beispiel eine jüdische, eine christliche Freundin habe und deren Sichtweisen habe. Und
wen redest du?
Über euch. Sind wir nicht? Genau.
Also, und morgen haben wir ja Kontakt.
Okay, Leute. Und da ist eben für mich wichtig, ich spreche nicht über irgendwelche Gruppen, sondern ich sehe eure Sichtweisen. Und manchmal stimme ich in denen vielleicht nicht so direkt mit ein, aber es hilft mir schon empathisch mit euch zu sein und überhaupt diesen Raum zu geben. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man Menschen aus unterschiedlichen Ecken und Weltanschauungen und Perspektiven kennt, so dass man auch das eigene Horizont erweitern kann. Weil da sehe ich erst auch, oh, mein heutiger Satz kann sich vielleicht morgen auch ändern. Und das ist dann ein Widerspruch in sich, was du vielleicht nicht so gern magst, meintest du jetzt am Anfang, verstehe ich auch voll.
Mir kommt drauf an.
Ja, genau. Aber dass man da eben diese Palette hat mit unterschiedlichen Sichtweisen und dann überhaupt sagen kann, stimmt, kann ich so stehen lassen.
Also Empathie, Rebecca.
Ja, ich finde es sehr witzig. Also meine Oma und mein Opa sind im Publikum und als Kübra gesprochen hat, hat meine Oma so ganz doll genickt. Weil meine Oma sagte immer, es ist ungefähr dasselbe wie du und ist immer auch immer so, es ist so gut, ganz viele Menschen kennenzulernen und dann zu verstehen, warum die Sachen machen und das hilft einfach, dann so mit anderen Leuten umzugehen und ich finde es immer total schön und ich so zu 90% stimme ich zu. Aber ich denke auch manchmal gibt es einfach Sachen, die wir nicht aushalten müssen.
Ja.
Und das hilft aber auch tatsächlich. Also diese Grenze zu wissen von sich selber, okay, bis dahin kann ich Sachen aushalten. Aber zum Beispiel Hass gegen Menschen ist nichts, was ich aushalte. Oder Form von Gewalt ist nichts, was ich aushalte. Und wenn man dann halt aber genau klar abgesteckte Grenzen hat, das hilft mir manchmal tatsächlich, dann innerhalb dieser Grenzen Dinge aushalten zu können.
Und Maike, für dich?
Ja.
Also ja, du wolltest ja fragen, Entschuldigung.
Ich würde nur sagen, dass die Religionsgemeinschaften im Allgemeinen einen großen Beitrag dazu leisten können, Ambiguitätstoleranz zu trainieren, zum Beispiel durch religionspädagogische Angebote, ob in der Schule oder in den Gemeinden selber. Ihr habt es gehört, in unseren Schriften stecken viele Widersprüche oder vermeintliche Widersprüche, also viel, wie sagt man das? Da drinnen steckt viel, um über das Thema Widersprüche, Meinungen, Haltungen, unterschiedliche Leben überhaupt ins Gespräch zu kommen und tiefer nachzudenken. Ich würde auch sagen, dass es total wichtig ist, sich zu trauen, das Sofa bzw. die Komfortzone, also das war metaphorisch gemeint, zu verraffen oder den Ton. Ganz wichtig, je nach Privileg dürft ihr euch herausticken, wo ihr euch einordnen würdet. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Komfortzone zu verlassen und sich zu trauen, in andere Lebenssituationen, Realitäten mit hineingenommen zu werden. Man muss nicht mit abtauchen, aber mit hinein oder sich nicht hineinnehmen zu lassen. Und ich würde auch sagen, dass das Mitwirken in Gremien, in Organisationen, Institutionen oder zum Beispiel in Religionsgemeinschaften total wichtig ist, um das zu trainieren. Ich meine, dass es eine Vereinzelung in unserer Gesellschaft gibt, viel weniger Community, viel weniger Miteinander, immer weniger analog miteinander, sondern dass es sehr viel Vereinzelung gibt, Digitalität, das will ich nicht pauschal, Herr Teufel, so ein christliches Wort jetzt gerade anscheinend, keine Ahnung, wo das herkam. Das möchte ich nicht so, I love the Internet auf jeden Fall und wir produzieren ja auch etwas Digitales, also wir wissen auch, wie wichtig das ist, religiöse oder auch Bildungsinhalte digital zu teilen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich meine, dass das wirkliche, tatkräftige, händische Mitwirken mit Kopf und Herz in Gremien, Organisationen, Nachbarschaftshäusern und so weiter trainiert, Ambiguitätstoleranz zu trainieren. Trainieren. Ja, trainieren. Ja. Und vor allem wollen wir, oder möchte ich natürlich überleiten zum House of One. Ich meine, wir meinen, jetzt spreche ich einfach mal von wir.
Dann darüber nochmal später.
Ein Ort ist, der Widersprüche schon räumlich verankert. Also dieser Ort wird schon aufzeigen, dass es Menschen gibt mit verschiedenen Glaubensrichtungen, mit verschiedenen Haltungen, auch mit unterschiedlichen Werten und Ansichten. Und dann nochmal jeder einzelne Raum, also welche Diskussion geführt wurde, wie die Kirche aussehen soll, welche Konfession, also wie es konfessionell ausgerichtet ist oder Synagoge oder Moschee. Also es wird ein schon von der Anlage her ein Ort der Widersprüche und gleichzeitig der Ambiguität, ein Ort, der all das aushält. Und deswegen freuen wir uns riesig, den in naher
Zukunft
irgendwann, so Gott will, Gott weiß wann, diesen Raum dann wahrhaftig vor uns sehen werden. Aber jetzt sind wir ja schon da, um diesen Ort mental
geistig
zu führen. Ja. Und wir wollen doch hinweisen auf unsere Spendenkampagne. Denn wir suchen 100 Menschen, die 100 Euro für unseren Podcast spenden, damit der auch weitergehen kann. Wir haben, glaube ich, schon die Hälfte zusammen und würden uns über viele weitere tatkräftige SpenderInnen freuen. Aber freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommentiert oder liked oder teilt oder uns schreibt. Wir haben auch eine große Freude an euren Rückmeldungen. Und das ist die perfekte Überleitung für Kybra.
Denn ich bin die Person, die die E-Mail heißt. 331 podcast at host-open.org. Das war's schon. Und alle Informationen findet ihr in den Shownotes. Genau. Ja, vielen lieben Dank, würde ich sagen.
Danke für die Einladung zur
muslimischen Kultur. Ja, sehr gerne.
Danke für die Moderation.
Apropos muslimische Kulturwoche. Wir haben im Flyer Widerspruch mit E geschrieben.
Das wollen Sie auch.
Da haben Adleraugen, da waren Adleraugen am Werk und haben gesagt, stopp. Sie haben widersprochen, das Widerspruch, wieder, genau, dass es falsch geschrieben worden ist. gut so. Das war mit, nein, war nicht Absicht. Ich darf jetzt, als
die Absicht war, immer wieder sprechen.
Ja.
Immer wieder miteinander sprechen. Widerspruch.
Das hast du sehr gut verpackt. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Bis wir widersprechen. Tschüss.